Pflegestützpunkt.
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 Wie wir pflegen und pflegen wollen.
Die Sendereihe über Pflege und deren Zukunft.
Pflegestützpunkt, wie wir pflegen und pflegen wollen.
Herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. In Gemeinschaft altern, gewohnt leben. So lautete der Titel des dritten Gesundheitsbauten-Symposiums, welches am 9. November 2023 in der Landesbibliothek Niederösterreich in St. Pölten stattfand. Veranstaltet vom Orte Architekturnetzwerk Niederösterreich lag der Fokus diesmal auf dem Wohnumfeld der Älteren. In zahlreichen Präsentationen wurden architektonisch wie strukturell gelungene alternative Wohnmodelle von Wien über Vorarlberg bis in die Schweiz vorgestellt, die teilweise zugleich auch eine raumplanerische Lösungsstrategie für Leerstandsproblematik in Ortszentren aufzeigten. Im dritten Teil des Symposiums wurde unter dem Titel Perspektiven am Podium diskutiert. Dazu aus dem Ankündigungstext. In rund 30 Jahren werden circa ein Drittel der Menschen in Österreich über 65 Jahre alt sein. Unsere Gemeinden werden nicht nur erheblich älter, auch die Bedarfe werden diverser. Das Altern ist zum einen ein Prozess, der in verschiedenen Phasen mit unterschiedlichen Bedürfnissen an Unabhängigkeit und Betreuung verbunden ist. Zum anderen sind die alternden Menschen und deren individuellen Bedürfnisse so vielseitig wie die Gesellschaft selbst. Das Thema betrifft die älter werdenden Menschen, aber auch bezahlt und unbezahlt pflegende Menschen und Angehörige, insbesondere Frauen und 24-Stunden-Betreuungskräfte. Altern und Pflege kann nicht als thematische Insel betrachtet werden, sie sind räumlich und sozial integriert. Gefragt ist die Förderung eines Gemeinwesens, welches das direkte soziale Umfeld und das Pflegenetzwerk entlastet. Welche Strukturen und sozialen Orte brauchen gepflegte und pflegende Menschen? Wie können wir unsere Gemeinden und Dörfer alterns- und pflegefreundlich gestalten bzw. umgestalten? Wie lassen sich bestehende Siedlungsstrukturen entwickeln, um sozialen Zusammenhalt und Teilhabe für alle zu ermöglichen? Was kann gute Baukultur leisten, um gewohnte Lebensräume mit neuen Lebensformen zu kombinieren? Die Podiumsdiskutantinnen werden von den Moderatorinnen vorgestellt. Das sind Evelyn Temmel und Magdalena Meierhofer.
Ich darf jetzt begrüßen Angelika Gabauer in der Mitte und Doris Maurer ist jetzt sehr spontan eingesprungen. Sie ist die Geschäftsführerin des Waldviertler Kernlands und Karin Schuster, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Initiatorin und Projektleiterin des Projekts Pflegestützpunkt beim Radio Helsinki. Wir werden dann auch von Ihnen noch eine kurze eigene Vorstellung hören, wo wir dann ein bisschen genauer über ihre Schwerpunkte erfahren. Ich darf jetzt auch kurz noch auf unser gemeinsames Projekt eingehen, das die Magdalena, ich mit der Judith Lehner, mit der Katrin Schelling und mit der Lene Benz gemacht haben. Das war dieses Forschungsprojekt, ich zeige es jetzt kurz her. Das ist das Buch Space Anatomy. Es geht einem Forschungsprojekt an der TU Wien hervor, das markiert eigentlich so ein bisschen auch unseren gemeinsamen Anfang mit und die Beschäftigung mit dem Thema. Also Space Anatomy, die räumliche Dimension österreichischer Gesundheitspraxis. Uns hat es halt interessiert, was passiert in Österreich, was ist so der Status quo, welche Einrichtungen gibt's, wie gehen die unterschiedlichen Bundesländer mit den Herausforderungen auch um, die es in der Gesundheitsversorgung gibt. Und waren da unter anderem auch in Vorarlberg bei der Frau Patsch zu Besuch im Mitterfinerhus. Wir waren aber auch in Oberösterreich, in Haslach und in vielen anderen Gemeinden. Ich werde das jetzt nicht alles aufzählen. Genau, aber dieses Buch ist heuer erschienen im Jovis Verlag.
Also wir kommen ja sagen aus der Planung, ne, und haben am Anfang irgendwie Initiativen angesehen und dann jetzt auch elektronische Beispiele gehabt. Und unsere Idee jetzt auch von der Runde ist so, nochmal irgendwie aus der forschenden oder auch aus der pflegenden beziehungsweise umsetzenden Perspektive sagen, ein Feedback zu bekommen, auch die Perspektive einzuholen, so welche räumlichen Bedarfe sind eigentlich da vorhanden. Und in der Vorstellungsrunde oder kurz des Eingangsstatements wird uns eigentlich interessieren, so was verbinden Sie eigentlich aus Ihrer Praxis sagen, mit dem Thema Raum, Architektur, haben Sie damit schon zu tun gehabt oder ist das völlig neu jetzt überhaupt die Frage, in welchen Räumen pflegen wir oder so? Und würde gleich sagen, mit Ihnen, Frau Maurer, anfangen.
Ja, danke schön. Räume, Architektur ist natürlich ein Riesenthema. Ich bin Geschäftsführerin vom Waldviertler Kärnland und darf da 14 Gemeinden begleiten in unterschiedlichen Bereichen. Einerseits von Klimawandelanpassung bis hin zu Betreuung und Einrichtung von Netzwerken, die Sorge überhaupt ermöglichen und die Gesundheitsförderung ermöglichen. Und Gesundheitsförderung ist immer der erste Schritt, wo ich mir anschaue, wo kann ich Leute zusammenbringen. Gesundheitsförderung wird immer assoziiert mit Sport machen, mit Bewegung, mit Ernährung, aber der wesentlichen Teil, nämlich mit anderen in Austausch zu gehen, in Beziehungen zu gehen, das ist ein zentraler Faktor. Und es bricht mir das Herz, wenn ich mir Räume anschaue oder Dorferneuerungszentren, ich sprich's jetzt einmal an, und die sind wunderschön und sehr groß, oder Feuerwehrhäuser, wunderschön, sehr groß, aber leblos, weil die Netzwerke dazu fehlen. Und das ist eines meiner zentralen Aufgaben, die wir uns in der Region gesetzt haben, zu schauen, wie können wir Bestehendes, das ist heute auch schon gefallen, wie können wir Bestehendes nutzen? Und ein Projekt, das wir sehr erfolgreich jetzt schon seit fast 10 Jahren umsetzen, das ist Mahlzeit. Das ist am Mittagstisch für ältere Personen. Und da war die Überlegung, wo macht man das, wie macht man das? Und nix, man geht in ein Gasthaus und bietet dort ein Mittagsmenü an und sagt, okay, nachher gibt's noch ein Programm, das aber auch ältere Personen entwickeln. Und das Einzige, was wir nach dem ganzen Projektaufbau gemacht haben, ist dieses Programm zu den älteren Personen bringen. Die holen sie das von der Gemeinde, das wird dort ausgedruckt, die holen sie das von der Gemeinde und können dann in, ich glaube, 12 Gasthäuser haben wir jetzt dabei, dort Mittagessen gemeinsam. Wenn das Projekt fertig ist oder wenn ich jetzt darüber rede, denke ich mir, hey, das ist ja eigentlich eh, das liegt auf der Hand, da geht's um nichts Neues. Aber dass ältere Personen sich ins Auto setzen oder anrufen und sagen, hey, Baldi, hol mich ab, wir gehen heute Mittagessen ins Wirtshaus, das ist eine große Leistung. Da sind viele Widerstände da. Und was hat das jetzt mit Architektur zu tun? Ein Wirtshaus ist einmal einfach von Haus aus ein Treffpunkt, aber man muss ihn auch bespielen und es braucht Begleitung, damit Räume bespielt werden. Und es ist der schönste Raum, der klimamäßig ganz toll hergerichtet ist und zum Wohlfühlen einlädt. Wenn ich das Netzwerk, das diese Räume bespielt, nicht habe oder nicht mitdenke oder nicht aufbaue, dann ist es ein leeres Ding. Wurscht wie schön, wurscht wie funktionell. Ich brauche das Netzwerk dazu.
Frau Gabauer, Angelika, wir kennen uns von der TU Wien. So aus der Perspektive jetzt als Forschende, die sich mit Räumen und Altern und Care beschäftigt, so wie selbstverständlich ist es aus Perspektive der Forschung, die räumliche Dimension da automatisch mitzudenken? Ist das dann ganz klar oder ist das eine neue Erkenntnis, das irgendwie zusammenzubringen?
Vielleicht zu meinem Hintergrund, ich bin Soziologin, also habe eben lange jetzt mehrere Jahre an der TU Wien, an der Architektur- und Raumplanung gearbeitet und gelehrt, also als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Also das heißt so im Kontext von Urban Studies oder Stadtforschungskontext würde ich jetzt mal sagen, und bin eben jetzt seit Oktober in Jena an der Soziologie als Gastforscherin. Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit eben mit Älterwerden und da eben konkret, also ich habe eine konkrete Raumperspektive und ich glaube halt gerade in der Sozialwissenschaft, also spielt Raum sehr wohl auch eine Rolle, aber sehr oft ist eigentlich Raum auf einer diskursiven, sozialen Ebene. Und ich versuche halt, und da eben auch nochmal finden wir, glaube ich, ganz spannende Ansätze aus der Humangeografie, auch nochmal das Materielle, also das, den physischen Raum mit dem sozial-diskursiven Raum zusammenzubringen. Und grundsätzlich jetzt, wenn es um Altern geht, also beschäftige ich mich vor allem mit, also was davor irgendwie so ein bisschen bezeichnet worden ist, mit den normalen Wohnformen. Also ich habe eine qualitative Studie, also ich habe sehr viele Interviews geführt mit älteren Menschen, aber ich habe im Stadtbezug, also finde es dann schon auch spannend, wenn wir über das Land sprechen, oder das war ja jetzt davor auch schon so ein bisschen Thema. Also ich schaue mir in Wien unterschiedliche Lebensrealitäten von älteren Menschen an, die in ganz unterschiedlichen Kontexten alt werden, was es halt bedeutet, alt zu werden. Ich meine, so irgendwie ist überhaupt mal so eine große Frage als da, was heißt es eigentlich Alter oder ab wann sind wir alt, wann sind wir jung, was geht damit einher, also so die Alter als soziale Kategorie und dann eben welchen Einfluss unterschiedliche Räume darauf haben. Also das heißt ganz konkret einerseits eben auf Wohnbau, also halt die private Wohnung, aber eben, wie wir auch schon davor gehört haben, es geht ja nicht nur um die eigenen vier Wände, sondern es geht eben um die Nachbarschaft, es geht um Fragen von Mobilitäten. Also das heißt, wie prägen unterschiedliche soziale und materielle oder physisch gebauten Raum das Erleben von älteren Menschen? Und also ich würde eben auf die Frage zurückkommen, also ich glaube, es gibt sehr viele Forschung dazu, aber die vor allem dann auch aus der Humangeografie ist und eben, das zeigt auch das Symposium hier, ich würde auf jeden Fall auch meinen, dass es halt in der Architektur, Städtebau, in der Planung mehr und mehr eben den Fokus auf quasi ältere Menschen und ältere Menschen eigentlich so eine neue Zielgruppe, würde ich schon fast sagen, für die Felder geworden sind und die sehr oft eigentlich auf politischer Ebene verknüpft werden mit Gesundheitsfragen. Also es geht sehr oft auf Gesundheitsförderung. Wie kann ich das halt auf so einer sozialräumlichen Ebene umsetzen? So viel zu meinem Hintergrund.
Frau Schuster, ich freue mich ja total, dass Sie da sind, weil wir haben jetzt ganz viel so über Leute zu Wort kommen lassen, die Räume für Menschen planen, die altern, oder auch eben Initiativen, die sich um Räume für ältere Menschen kümmern. Aber es geht ja beim Altern und bei Care ja nicht nur um die gepflegt oder betreut werden, sondern auch die Pflegenden. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass Sie vielleicht auch die Perspektive so ein bisschen einbringen können. Und Sie haben einen ganz tollen, spannenden Podcast, wo ich schon ein bisschen reingehört habe, Pflegestützpunkt, wo ganz viele unterschiedliche Themen aus der Perspektive der Pflege angesprochen werden. Haben Sie da schon mal über Architektur diskutiert?
Nein. Und ich finde es voll spannend. Danke für die Einladung, weil die ganzen Projekte für mich natürlich neu sind. Aber ich bewege mich natürlich an verschiedenen Orten. Ich bin im Feld unterwegs sozusagen. Radio Helsinki ist ein freies Radio, eins von 14 freien Radios in Österreich. Ist ein Verein, das ist ein Ort der Begegnung. Da sind rund 300 Leute, die das Programm gestalten, ehrenamtlich. In meinem Hauptberuf bin ich bis vor kurzem als Operationskrankenschwester tätig gewesen. Das ist natürlich ein sehr kleines Feld für so eine Operationssaal. Und ich habe vor ungefähr 10 Jahren einmal eine Pflegepause gemacht und habe den Medienlehrgang gemacht auf der Uni Graz, mich journalistisch beschäftigt, und dann ist immer mehr die Frage aufgekommen, so wie wird Pflege in den Medien wahrgenommen, wer spricht, also wer arbeitet in der Pflege, es sind vorwiegend Frauen, wer spricht, dann sind es vorwiegend Unternehmenssprecher. In diesem Projekt Pflegestützpunkt, das jetzt eben im vierten Jahr schon ist, das ist eben nicht nur ein Podcast, weil es ist nicht nur übers Internet, sondern es ist eben über Radio, also terrestrisch erreichbar und auch an mehreren Orten in Österreich, weil es von anderen freien Radios übernommen wird. Aber es sind eben nicht nur die Sendungen und der Podcast, sondern eben viele Veranstaltungen und viele davon im öffentlichen Raum, weil es darum geht, das Thema Pflege, Betreuung zur Bevölkerung zu bringen. Es ist leichter, dorthin zu gehen, wo die Menschen sind, mit einem Thema, das jetzt irgendwie nicht so ganz super sexy ist, weil man das, was man ja nicht will, sich mit Themen wie Pflege zu beschäftigen. Und deswegen gehen wir dorthin, wo die Menschen sind.
Super, dann danke für diese kurze Vorstellungsrunde.
Die Musik kommt heute von Jamendo. Das ist eine Musikplattform, diese läuft unter Creative Commons Lizenz. Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. In dieser Stunde ein Mitschnitt vom Podiumsgespräch des dritten Gesundheitsbauten-Symposiums mit dem Titel »In Gemeinschaft altern – gewohnt leben«. Am Podium diskutieren Angelika Gabauer, Sozialwissenschaftlerin an der Universität Jena am Institut für Soziologie, Doris Maurer, Geschäftsführerin des Waldviertler Kernlands und Karin Schuster, Projektleitung vom Pflegestützpunkt. In der Doppelmoderation Evelyn Temmel und Magdalena Meierhofer.
Wir würden jetzt so gerne uns in einem Blog so kurz widmen, wie hat sich das eigentlich verändert? Also mit welchen Transformationen haben wir es zu tun? Es ist aber kein ganz strenges Frage-Antwort-Spiel. Das heißt, wenn irgendwie jemand ad hoc antworten will oder so, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Angelika Gabauer, das war schon das Thema, eben wie läuft eigentlich Sorgenaltern in normalen Wohnumgebungen ab oder in alltäglichen Wohnumgebungen, um nicht normal zu sagen. In der Forschung, also eine Kombination aus Altern und Raumproduktion, haben Sie da Dinge entdeckt, sind da Sachen aufgefallen, die überrascht haben? Hat sich da irgendwas verändert? Hat Sie selbst irgendwas überrascht, wo Sie nicht gedacht haben, dass ein Thema ist?
Also ich glaube, eine Frage ist schon mal so, wer sind halt die älteren Menschen? Ich glaube, da ist halt ganz zentral, sich anzuschauen, dass halt Alter quasi eine Kategorie, eine Differenzkategorie von vielen ist. Und ich glaube, das wird sehr oft übersehen. Vor allem dann, wenn wir uns, also wenn jetzt zum Beispiel halt wie die Architektur oder die Planung über ältere Menschen sprechen, natürlich, es gibt unterschiedliche ältere Menschen, wir haben das schon vorhin irgendwie immer wieder mal gehört, aber letztendlich wird irgendwie so ein Bild von so einer homogenen Gruppe gezeichnet. Und das ist halt ab irgendeinem gewissen Alter, also letztendlich altern wir ja alle konstant. Also, und ab einem gewissen Alter wird dann von den Älteren gesprochen. Und da ist halt so die Frage, also was ist so der springende Punkt? Und ich glaube, also wir sind dann irgendwie so diese Mittelalten, die eigentlich alterslos sind. Wir sind quasi so die Norm und dann irgendwie ist eine Abweichung von der Norm, sind dann ältere Menschen. Und in der Architektur- und Raumplanung würde ich sagen, auch wenn es sehr viele innovative Projekte gibt und Zugänge, aber so der Mainstream oder sehr oft wird eigentlich in Verbindung gebracht mit älteren Menschen und Bauen ist halt quasi, es geht um Barrierearmut, es geht um irgendwie Zugänglichkeit oder es geht um Rampen, es geht um Mobilität etc. Und ich glaube halt, was schon auch der springende Punkt ist, gerade in der empirischen Sozialforschung oder wenn man sich anschaut, kann man halt von den Älteren so nicht sprechen, sondern eher ist so sogar die Tendenz, dass Menschen, je älter sie werden, eigentlich viel ausdifferenzierter sind. Also das heißt eigentlich halt jüngere Menschen haben eine, wo es halt weniger Individualisierung oder weniger unterschiedliche Lebensstile gibt als jetzt bei älteren Menschen. Und ich glaube, ich würde einen Aspekt auf jeden Fall, was ich ganz für wichtig erachte, ist, wir müssen halt konkreter schauen, von welchen älteren Menschen und einfach Alter als eine intersektionale Kategorie sehen. Also halt ganz ein springender Punkt sind einfach auch Einkommen. Also das ist so der springende Aspekt, warum das Menschen wie mobil sind. Also es hat oftmals einfach nichts mit dem konkreten Alter, mit dem chronologischen Alter zu tun, sondern halt vielmehr, welche Möglichkeiten habe ich halt aufgrund von Einkommen, aufgrund von vielleicht Zweitwohnsitz. Also wir können auch sehen, im ersten Teil von der Nacherwerbsphase, dass Menschen sehr oft sehr mobil sind, also viel mobiler. Aber das betrifft halt Menschen, die zum Beispiel halt einen Zweitwohnsitz haben, die regelmäßig von Wien nach Niederösterreich irgendwie oder so pendeln. Also und auf der anderen Seite halt schon auch so ganz klar sehen, okay, Menschen mit geringeren Einkommen haben halt einfach weniger Bewegungsradius. Also das wäre vielleicht so ein wichtiger Punkt, was halt mit Älterwerden schon sehr wohl einhergeht, ist quasi eine Veränderung, eine körperliche Veränderung. Und die ist aber auch immer nur relational, also halt im Kontext zum eigenen Lebensverlauf zu sehen. Also Menschen, die halt mit 20 nicht auf den Berg gestiegen sind so und super aktiv sind, so waren, werden halt mit 60, 70, 80 sicher, Leute verändern sich, aber es ist halt immer so die Frage, wenn ich von Aktivität oder von Aktivsein spreche. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da, glaube ich, gibt es sehr oft so eine Tendenz der Homogenisierung oder ganz stark so, okay, wir müssen ältere Menschen aktivieren, wir müssen sie irgendwie dazu bringen, dass sie Dinge machen, die sie vielleicht sonst, wenn sie jünger wären, würde das gar nicht zur Debatte stehen.
Vielleicht, wenn man jetzt über diese... Wollten Sie was sagen, Frau Mauer?
Ja.
Ja, ich will Sie nämlich auch gerade fragen.
Die Alten gibt es nicht. Also das ist ein Begriff, der ist fürchterlich. Wenn wir von 60-Jährigen, wenn wir von Alten sprechen, haben viele von uns das Bild im Kopf, Menschen auf der Parkbank mit dem Stock. Das entspricht nicht mehr der Wahrheit. Da sprechen wir vielleicht von Hochaltrigen. Aber selbst diese Zielgruppe ist ganz anders. Alte Menschen oder ältere Menschen, da sagen wir Menschen ab einem gewissen Lebensabschnitt, die sind lustig, die sind witzig, die sind aktiv, die sind mobil, die schaffen sich auch Mobilität, die sind neugierig. Wir sprechen da von ganz einer anderen Typologie, wenn man sich mit diesen Menschen auseinandersetzt, als wie in den Köpfen ist. Da werde ich oft ein bisschen nervös, wenn man sagt, die Alten, nein, die gibt's nicht. Ja. Ich mache seit 10 Jahren oder über 10 Jahren jetzt Projekte. Es geht im Wesentlichen um Gesundheitsförderung und es geht darum, wie gesund bin ich.
das passt sehr gut, dass Sie das Thema auch so leidenschaftlich sehen, weil eben diese Projekte, die Sie initiieren, da geht es ja viel um Kommunikation zwischen den Leuten eigentlich. Und jetzt wäre es ganz interessant eigentlich von Ihnen auch zu wissen, wer sind genau diese Leute? Also dass man nicht auf dieser Metaebene bleiben, sondern dass man da so ein bisschen genauer wissen, um wen es da geht, die solche Angebote jetzt in Anspruch nehmen. Wer sind auch die Leute, die das in irgendeiner Form unterstützen? Also gibt es da viele Freiwillige oder gibt es da Initiativen oder wie funktioniert so ein Projekt eigentlich jetzt im Detail vielleicht?
Wir machen viele Projekte, angefangen von digital gesund altern, wo ältere Personen anderen älteren Personen das Handy erklären oder beibringen. Wir machen ein Projekt, wo man ganz bewusst 80-Jährige fragen, was könnt ihr noch, was könnt ihr zur Gesellschaft beitragen? Also wir gehen ganz stark davon weg, was können wir für Ältere tun? Nein, wir tun überhaupt nichts für die Älteren, sondern wir schauen, was können sie für die Gesellschaft tun? Wenn ich hergehe und sage, ich mache ein Projekt, ich möchte nicht, dass jemand für mich ein Projekt macht, weil das entmündigt mich. Aber wenn heute jemand sagt, hey, was kannst du machen? Was kannst du noch beitragen? Nein, du kannst dich jetzt nicht auf die Couch setzen und dort jetzt warten auf Sterben, und das machen viele, weil man auch so hingestellt wird. Viele ältere Menschen werden hingestellt und jetzt, boah, jetzt bist du arm und jetzt bist du, nein. Sondern was kannst du beitragen? Und wir haben zum Beispiel eine Person in einem Projekt, die sitzt im Rollstuhl, halbseitig gelähmt, 70 Jahre, wie wir das erste Mal hinkommen sind, also eine Community Nurse von uns, hat sie in Tränen ausgebrochen, ich bin zu nichts, das bringt nichts mehr, ich warte eigentlich auf Sterben. Und jetzt liest sie jüngeren Menschen vor oder anderen Älteren, die einfach sehbeeinträchtigt sind und haben da eine Mordsgarde dabei. Also es geht immer darum, wenn ich von älteren Personen spreche, was kann die Person für die Gesellschaft machen? Und da sind wir bei Nachbarschaftshilfe, wo wir einfach nur eine Plattform sind. Es gibt Menschen, die Unterstützung brauchen, sei es Besuchsdienst, sei es Einkaufsdienst, und Menschen, die das noch leisten können, egal wie alt sie sind. Und manchmal sind sie beides. Und das ist eigentlich das Schöne.
Ja, vielen Dank. Da schließe ich jetzt gerade weiter an, nehme eine Frage an die Frau Schuster, weil die Frage, wer sind jetzt eigentlich, also jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll, also nicht die alten Menschen, sondern die alten, sondern die Menschen, die etwas für uns, für die Gesellschaft tun können. Wer sind aber auch, die pflegenden Menschen? Also da gibt es ja irgendwie so ein Bild, das wir im Kopf haben, das sind die pflegenden Menschen. Aber von wem sprechen wir da eigentlich und wie hat sie auch das Bild, das Fremdbild, aber vielleicht auch das Selbstbild verändert?
Die Pflege, es wird natürlich total oft so gesagt, und jetzt kann man sagen, ja, die gibt's nicht, aber gibt's trotzdem. Es ist nur einfach so eine Vielfalt an verschiedenen Berufen und Einsatzgebieten, und deswegen ist es vielleicht auch möglicherweise der Grund, warum die Pflegekräfte jetzt nicht die Schlagkraft eigentlich haben in der Durchsetzung von gewissen Forderungen, weil es eben keine übergeordnete Standesvertretung gibt, wie jetzt bei der Ärztekammer. Ja, die Rolle der Pflegenden, auf das möchte ich gern kurz eingehen. Jetzt gehen wir in die gepflegten Welten rein. Es hat 2016 eine Novellierung gegeben vom Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, und da ist es zu großen Kompetenzerweiterungen gekommen der Pflegekräfte. Es ist eben die dritte Berufsgruppe eingeführt worden, die Pflegefachassistenz. Und auch das Gesundheitsberuferegister ist eingeführt worden. Da ist viel passiert, viel davon ist aber sozusagen nicht auf den Boden gebracht worden, was im Gesetz schon verankert worden ist. Ja. Und unter dem haben die Pflegekräfte auch zu leiden, muss man sagen. Es sind viele Tätigkeiten dazugekommen. Es hat aber praktisch keine oder nur geringfügige Anhebung vom Pflegepersonalschlüssel gegeben. Das ist eine der großen Misseren, mit denen wir jetzt zu tun haben. Ist heute schon, und wissen wir alle, demografischer Wandel. Also ist einfach der Bedarf, der Betreuungsbedarf einfach gestiegen. Es ist aufwendiger geworden zu pflegen. Und es hat auch damit zu tun, dass Österreich ein Land ist, das erstens einmal sehr spitalslastig ist. In der Prävention ist nicht viel passiert. Und wie soll ich es denn jetzt sagen? Ja, also es ist das Geld dort reingesteckt worden, wo es um Technologien geht, wo es um Pharmazie geht, aber nicht um das, wo es um Personal geht, wo es um konkrete Pflege und Betreuung geht. Bild von der Pflegearbeit. Da ist heute schon erwähnt worden, das hat mir sehr gefallen, so diese Berufe im gesamten Care-Bereich, egal ob jetzt Pflegebetreuung, Elementarpädagogik oder Schule, das sind so die Bereiche, vorwiegend weiblich besetzt, mit einem niedrigen Grundlohn, mit relativen Sicherheit auf eine Altersarmut, wenig Wertschätzung, das tut sich so rückkoppeln zwischen geringem Lohn und wenig Wertschätzung, das geht dann immer so hin und her. Und der wachsenden Überforderung eben durch die Arbeitsverdichtung. Und das ist so irgendwie so der Status quo in der professionellen Pflege. Wir haben aber dann auch noch ungefähr 60.000 24-Stunden-BetreuerInnen, die in Österreich tätig sind. Die IG 24, das ist ein Verein, der sich für Rechte einsetzt, der 24-Stunden-BetreuerInnen, spricht in dem Zusammenhang von Scheinselbstständigkeit mit alten Problematiken. Also es sind so schwere Begrifflichkeiten wie Personalnotstand, bedingt unter anderem durch jahrelangem Wegschauen der Entscheidungsträger, weil es eben sehr komplex ist und es ist schwierig, das ganze Ding irgendwie auf gute Schiene zu bringen. Geringer Ausbau der Ausbildungsplätze, St. Pölten ist da, glaube ich, einer der FHs, wo das gut gelungen ist. In der Steiermark ist das viele Jahre nicht gelungen. Und es hat auch zu tun mit dieser betriebswirtschaftlichen Sicht auf diese Bereiche. Und das ist schwierig, wenn es eben um Menschen geht, die es zu versorgen gilt, und wenn es um Menschenwürde geht. Und am Selbstbild der Pflegekräfte ist auch noch ordentlich zum Schrauben. Sie fühlen es einfach nicht bewusst, was für wertvolle Arbeit das sie machen, weil es einfach so normal ist, dass das alles zu tun ist. Und da gibt es große Mängel in der Ausbildung, aber auch wenn die Personen im Pflegeberuf sind, Stichwort Fortbildungen und Weiterbildungen. Also da gibt es zwar nach dem Krankenpflegegesetz natürlich Vorgaben, das wird seit Jahren nicht mehr kontrolliert, weil für das die Zeit seltenst passiert. Das ist jetzt ein bisschen, hat was Dystopisches, bitte verzeiht es mir, aber es ist mir auch wichtig, das einzubringen. Es wird dann noch besser, glaube ich.
Thank you.
Ich möchte Frau Maurer jetzt fragen, wie das gemeindeübergreifend funktioniert, weil bei Ihnen ist ja das eigentlich die Basis vieler Projekte, dass die Gemeinden zusammenarbeiten und maßgeblich für den Erfolg verantwortlich, weil sonst wird das nicht so funktionieren können. Also wie sind da Ihre Erfahrungen in der Abstimmung dieser Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Gemeinden? Wo liegen da die Herausforderungen und Schwierigkeiten und wie begegnen Sie diesen Herausforderungen?
Also ja, jede Abstimmung, jede Zusammenarbeit ist verbunden mit, es darf einmal laut werden. Also das ist einfach so. Wir haben aber auch, also die 14 Gemeinden arbeiten jetzt schon seit über 20 Jahren zusammen und da ist was gewachsen, da ist ein Vertrauen gewachsen und es gibt ein paar ganz klare Spielregeln. Es wird alles diskutiert, jedes Projekt wird sehr hart diskutiert, weil es immer mit Kosten verbunden wird. Ein Projekt, das nicht mit Kosten verbunden ist, wird oft nicht so wahrgenommen wie ein Projekt, das kostenfrei ist. Das ist auch schon eine Erfahrung. Also wir setzen jetzt im Verein keine Projekte um, die nicht auch den Gemeinden etwas kosten. Und wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, einfach um das Commitment von Grund auf einmal festzulegen. Bevor wir ein Projekt beginnen einzureichen, muss das Commitment sein, wenn wir es bekommen. Also wir haben sehr viele Fördergelder sind da dabei. Wenn wir das Projekt bekommen, wird es auch umgesetzt. Also die Gemeinden müssen sich schon vorher entscheiden, bevor wir überhaupt mit der Einreichprozedere beginnen. Und es ist auch so, es gibt ein gewisses Solidaritätsprinzip. Jede Gemeinde kann von jedem Projekt, das wir umsetzen, einen Nutzen draus ziehen, kann es nützen. Muss es aber nicht nützen. Also es gibt da Projekte, wo sie sagen, okay, wir sind da dabei, wir wissen, wir brauchen das nicht, weil einfach Strukturen in der Gemeinde schon vorhanden sind, machen aber trotzdem mit und setzen es trotzdem um, weil sie wissen, für die anderen Gemeinden ist es wichtig. Und dann gibt's aber wieder ein Projekt, wo wir genau wissen, die Gemeinde braucht es, das haben aber die anderen. Und da braucht's einfach eine gewisse Offenheit und auch das klar, wie in jeder Familie, dass kommuniziert wird. Wir wissen, du brauchst das nicht, du musst aber trotzdem mitgehen, weil das nächste Mal gehen wir auch mit. Das sind Ausverhandlungsprozesse.
Wir sind, weil wir wirklich ein sehr, sehr strenges Zeitregime haben, das werde ich mich auch so ein bisschen Fragen zusammenziehen und würde nochmal Sie fragen, Frau Schuster, nämlich tatsächlich ein bisschen auch diesen Raumbezug herzustellen. Also gerade wenn wir in den ländlichen Raum schauen, also welche Unterschiede macht es eigentlich, wo gepflegt wird? Also Pflege, wir haben sozusagen den OP-Saal als Ort der Pflege gehabt, aber es gibt ja dann auch irgendwie die gemeinschaftlichen Projekte, die irgendwie Räume der Pflege oder des Pflegens sind, vielleicht auch das Einfamilienhaus, wenn es dann um 24 Stunden Betreuung gibt. Wie ist also Ihre Perspektive sagen, auf die Frage, sagen, dass wo gepflegt wird? Also wie ist das und wie würde es im Idealfall aussehen?
Also wir sprechen ja oft von Pflegen eben, aber es geht einfach ganz, man sagt auch pflegende Angehörige, von denen gibt es knapp 1 Million in Österreich. Aber da geht es ja ganz oft nicht um Pflegen. Da fängt es eben an, es braucht einen Kümmerer, der irgendwas einfach in der Wohnung oder so macht. Teil von der knapp 1 Million Pflegenden und Zugehörigen, ja, es sind ja oft nicht Familienmitglieder, sondern Nachbarn und so weiter, sind es auch ein bisschen über 40.000 Kinder und Jugendliche, die eben auch in dem Feld schon tätig sind. Und das passiert alles und wir sehen es nicht, ja. Das ist auch spannend. Dann passiert aber auch eben ganz viel in Vereinen und ehrenamtlich natürlich, ne? Aber die professionellen Pflegedienste sind natürlich unterwegs in der mobilen Hauskrankenpflege. Es ist nur immer schwieriger, diese zu finden, weil sie einfach immer weniger werden, weil sie aus den Berufen weggehen, ja? Unter den Rahmenbedingungen, die sie eben jetzt vorfinden. Es werden nach wie vor Bettenburgen gebaut, so hat es die Krankenpflegeverbandsvorsitzende in der Steiermark genannt, nämlich riesengroße Pflegewohnheime, wo aber die Stationen gesperrt sind, weil dort einfach kein Personal ist. Da vielleicht als Sidekick, da hat es vom Manfred Krenn, vom Arbeitssoziologen, einen super Vortrag einmal gegeben. Pflegewohnheime als lukrative Anlagemöglichkeit, das muss uns schon auch bewusst sein, dass die privaten, profitorientierten Pflegeheime Teil von großen Konzernen sind, Orpea und so weiter, wo es um 7-8% Rendite geht. Und dieses Geschäft, unter Anführungszeichen, wird ja gemacht, nicht mit den Bewohnerinnen, sondern mit den Immobilien, die da praktisch total überteuert vermietet werden. Also die Orte sozusagen, natürlich gibt es diese Angebote am Land, aber nicht wie in der Stadt einfach. Zum Beispiel, wenn es um Tageszentren geht und die sind so dringend gebraucht, damit pflegende Angehörige auch ihre Verschnaufpausen haben. Und erstens gibt es das nicht und zweitens müssen wir die Menschen erst dazu bewegen, dass es ganz okay ist, dass man sie eine Zeit außernimmt, damit man das auch noch lang machen kann. Massive Überforderung also ist so das Ding.
Die Qualität, die räumliche Qualität, die sagen, nicht nur den zu Pflegenden, sondern auch dem Pflegenden sagen, zugute kommt, auch auf verschiedenen Maßstabsebenen. Frau Gaber, Begriff der Raumproduktion. So, was für sagen, verschiedene Formen des Alterns oder des Pflegens, des Betreutwerdens, sich um Gesellschaft kümmern. Welche Arten von Räume werden da eigentlich produziert? Sind es einfach nur die öffentlichen Räume, die wir so kennen und das dann alle auf einer Parkbank zusammenzusitzen? Oder was für Orte sind eigentlich richtig, fallen da auf und sind relevant?
Also relevante Orte jetzt für Älterwerden oder?
Ja, oder auch Räume, die das Älterwerden an sich produziert.
Mhm. Also einerseits halt für so ein, ich glaube, und das hatten wir auch schon davor und vor allem im zweiten Block, was so ganz zentral ist, sind soziale Infrastrukturen. Ja, also es braucht halt um so quasi die Möglichkeit, dass Menschen zu Hause alt werden, ist, glaube ich, einerseits eher natürlich halt bestimmte Anpassungen, vielleicht baulich in der eigenen Wohnung, aber vor allem halt Fragen von sozialer Infrastruktur. Und da ist natürlich im Vergleich zum ländlichen Raum, wobei es eben dann gute Beispiele gibt, wie wir eben vom vorigen Block gehört haben, es gibt einfach in der Stadt natürlich sehr viel bessere Gesundheitseinrichtungen oder sonstiges, also wo einfach die Wege kürzer sind. Also ich glaube, das ist so mal ein Aspekt. Aber grundsätzlich vielleicht auch nochmal um diese Sorge oder Sorge für andere oder welche Räume produziert werden, würde ich schon auch meinen, dass es auch von einem Forschungsprojekt, in dem ich mitgearbeitet habe mit Kollegen und Kolleginnen aus Zürich, an der ETH und der KTH in Stockholm, wo wir uns eben unterschiedliche räumliche Kontexte auch angeschaut haben, halt von älteren Menschen. Und in Wien haben wir uns da vor allem, oder was eben rausgekommen ist oder interessant war, dass ältere Menschen eben sehr oft als die zu Pflegenden oder die zu Sorgenden angesehen werden, aber dass eigentlich ältere Menschen sehr viel Sorgearbeit leisten und dass diese Sorgearbeit oder konkrete Räume, wo das passiert, vor allem auch in so Zwischenräumen zwischen dem der privaten Wohnung und auf Nachbarschafts- oder auf Grätzl, wie man in Wien sagen würde, Ebene. Und da auch vor allem dann Räume, glaube ich, was ganz spannend ist oder wichtig wäre, auch sich anzuschauen, was sind denn solche bereits bestehenden Räume, die halt genutzt werden oder die auch halt quasi belebt werden oder produziert werden, gemacht werden, hergestellt werden. Und also wegzukommen vielleicht von dieser Neuplanung oder neue Räume zu erschaffen. Und da sind zum Beispiel gerade so diese Bewegungszonen oder die Transitory oder diese Transiträume ganz zentral. Also Stiegenhäuser, Treppenhäuser etc.
Das dazwischen dann auch. Also sagen nicht nur das Wohnen selber. Sagen abschließend würde ich trotzdem nochmal Frau Maurer sagen, eine ganz kurze Frage stellen, weil Sie schon gemeint haben, es geht halt nicht nur um verhaltensorientierte, sondern auch um verhältnisorientierte Gesundheitsförderung in allen Alternssituationen, sage ich jetzt einmal. Ist es auch Teil Ihrer Arbeit, also tatsächlich räumlich was zu verändern?
Jein. Ein bisschen länger. Nein, was wir uns überlegen, das trifft auch das, was Sie gesagt haben, und auch dieses Schamthema, weil wir bei älteren Personen, wenn die Unterstützung brauchen, hast immer das Schamthema, das will ich nicht. Und wir haben jetzt gerade aktiv ein Projekt laufen, das nennt sich Care for Caregivers, wo wir uns anschauen wollen, wie können wir den dritten Raum, also Geschäftslokale, Friseure, Massagen, Friedhöfe, zu Orten machen, wo Sorge passiert, wo ich pflegende Angehörige, also einen, der über 1 Million Menschen entlasten kann. Wie können wir diese Räume, die es schon gibt, wirklich gut bespielen? Und falls da Menschen gibt, die Interesse daran haben und sie im Raum auskennen, wir kennen uns mit dem Sozialen aus. Also da möchte man echt was starten, wie man uns das anschauen kann. Was braucht es, dass ein Nahversorger, ein Geschäft, nicht nur ein Geschäft ist, wo ich meine Milch bekomme, sondern wo ich auch meinen Zuspruch bekomme? Und das wäre eine spannende Sache, gerade im ländlichen Raum.
Ich würde jetzt gern, glaube ich, die Runde öffnen, dass auch noch das Publikum Fragen stellen kann. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wir hätten da sonst schon noch auch welche. Ja, bitte.
Es brennt mir so auf der Zunge und dieser große rosarote Elefant des der Alten. Es gibt Menschen, die selbstständig leben und können sich selber versorgen. Und es gibt Menschen, die können sich nicht mehr selber versorgen und brauchen Unterstützung. Und die geht's von 0 bis 100. Also ich glaube, wir müssen über die Menschen sprechen, die ein Gesundheitsangebot brauchen oder die Unterstützung brauchen oder dementsprechende Wohnformen brauchen. Und ich glaube, es muss es gar nicht so aufs Alter hin trimmen.
Danke. Fragen gut. Aus dem Publikum? Schaut jetzt gerade nicht so aus, dann würde ich Sie noch gerne was fragen, Frau Schuster. Und zwar nämlich, wenn wir jetzt, weil Sie vorhin von der mobilen Pflege gesprochen haben und auch gesprochen haben, dass das so ein Beruf ist, der sehr unattraktiv geworden ist oder einfach durch eine Unterbesetzung oder so, aber wo sehen Sie, also es ist ja auch, geht es jetzt vielleicht auch ein bisschen so infrastrukturelle Planung. Wo sehen Sie da ein Potenzial, diese mobile Krankenpflege vielleicht auch attraktiver zu gestalten oder Infrastrukturen zu schaffen, die das irgendwie besser ermöglichen?
Also zunächst möchte ich noch sagen, damit es nicht so ganz negativ klingt, es gibt natürlich noch Orte, wo es schon funktioniert, wo Pflegekräfte schon noch gute Arbeitsplätze haben. Und man darf nicht vergessen, die guten Arbeitsplätze machen dann nämlich auch eine gute Pflege und Betreuung erst möglich. Wir wissen, unter Stress verlieren wir unsere Empathie und das macht schon ganz viel aus. Die Hauskrankenpflege ist ein Teil. Ich möchte nur erwähnen, das EU-Projekt der Community Nurses, das ist schon kurz von dir erwähnt worden. Das ist jetzt über 3 Jahre ein finanziertes EU-Projekt. Das ist großartige Arbeit, die da geleistet wird von diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Es sind in 116 Gemeinden in Österreich ungefähr 270 Pflegekräfte unterwegs, nämlich in aufsuchender Wirkung. Und das ist das, der große Unterschied zur Hauskrankenpflege, die eben kommt, wenn es eine pflegerische Versorgung gibt. Und das andere zielt ab auf mehr gesunde Lebensjahre. Und das wird natürlich nicht in 3 Jahren Pilotprojekt passieren. Das Erfreuliche ist, dass das jetzt mit den Finanzausgleichsverhandlungen auch schon fixiert worden ist, dass das darüber hinausgehen wird. Wie die Details ausschauen, werden wir noch sehen. Die Community Nurses sind nicht nur für plus 75 oder so, wie es jetzt im EU-Projekt drinnen ist, die gehen auch an Schulen und so weiter. Das heißt, das ist voll spannend, wenn die jetzt als School Nurses unterwegs sind, dann bringen sie diese Informationen nach Hause. Dann gibt es einfach da auch mehr Möglichkeiten, dass man an Informationen in der Familie praktisch gelangt. Und das ist super wichtig. Das ist Pionierinnenarbeit, die da passiert. Das ist ein Beruf, den es in der Form ja jetzt erst seit kurzem gibt. Und ich war jetzt bei einem Symposium in Graz und da hat das war so ein Treffen von Diplomierten, die schon in Pension sind, länger. Und eine hat erzählt, dass sie vor 30 Jahren durch Österreich gefahren ist, mehr oder weniger den Beruf der Hauskrankenpflege beworben hat. Und ich habe das ganz unglaublich gefunden, dass sie sich vor 30 Jahren bemüht hat. Und das ist ja damals gesagt worden, das kannst vergessen, die Leute gehen nur zum Hausarzt. Und das ist für mich auch eine Pionierin, dass sie diesen Weg bereitet hat.
Aber das nämlich aber das ist so in die Zukunft gerichtet, also wie geht's eigentlich mit dem Community Nursing und dem Pflegen, Betreuen, sich unterstützen, Care-Arbeit, also insbesondere für den ländlichen Raum ist das ein sehr spannendes Thema weiter. Ich glaube, da geht uns der Gesprächsstoff sicher nicht aus. Eigentlich ist das alles miteinander dann immer viel zu kurz. Und ich würde das dann jetzt auch, glaube ich, so noch eine ins Informelle auflösen, ein oder andere Austausch, so hey, ich habe da noch was Spannendes zu jemandem zu sagen, gut möglich ist, bitte.
Ich habe mir ja so viel vorbereitet, aber es ist mir eins nur total wichtig bitte. Zum sagen, dass diese wohnortnahe Versorgung, die wir anstreben, es müssen nicht Spitäler sein, sondern es geht auch mit Primärversorgungszentren und so weiter. Wohnortnahe Versorgung bedeutet wohnortnahe Arbeitsplätze und hinsichtlich der Klimakrise, möchte ich sagen, nicht nur Klimawandel, wird es auch notwendig sein, dass wir wohnortnahe uns versorgen und die ganzen Lebensbereiche, gute Ernährung vor Ort und so weiter, das wohnortnahe anschauen. Ich glaube, da braucht es noch viel Fantasie.
Vielen Dank für das schöne Abschlusswort. Also hören Sie sich den Podcast an von Karin Schuster auf Radio Helsinki. Kann man schon nachhören, oder?
Ja, selbstverständlich. Also da liegen auch die Flyer. Helsinki.at, ganz einfach. Da findet man die Infos zum Projekt Pflegestützpunkt.
Genau, dann gibt es noch ein Buch zu erwähnen, Care and the City von der Angelika Gabauer. Lesen Sie dieses Buch. Und Frau Doris Maurer, ich weiß nicht, gibt es Open Access, sehr gut. Ja, bei Ihnen gibt es kein Buch oder Podcast, aber gehen Sie zu Mahlzeiten.
Genau, ja. Gehen Sie zur Mahlzeit, besuchen Sie das Waldviertler Kernland auf www.waldviertler-kernland.at.
Ja, sehr gut. Danke für die Teilnahme, für die Aufmerksamkeit, für die Wortmeldungen, fürs Dasein.
Das gesamte Programm zum Nachschauen der einzelnen Vorträge findet ihr auf der Website orte-noe.at/pinnwand beziehungsweise in der Sendungsbeschreibung vom Pflegestützpunkt. Am Ende der Sendung noch ein Termintipp, speziell für Pflegekräfte sowie in Ausbildung und Pension befindliche und Lehrende. Der nächste Online-Pflegestammtisch ist am 26. März von 18 Uhr bis 20 Uhr und es gibt zwei spannende Gäste, ImpulsgeberInnen. Katrin Grabner, sie ist Journalistin, hat das Buch Und trotzdem 20 ganz schön ehrliche Geschichten aus der Pflege geschrieben, ist im November 2023 erschienen. Sowie Mario Schemmerl, er ist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und Autor und hat unter anderem das Buch Lebendig bleiben geschrieben, das ist 2022 erschienen. Nach kurzen Lesungen von Katrin Grabner und Mario Schemmerl laden wir zur Diskussion ein darüber, wie über Pflegearbeit berichtet werden kann und wie wir persönlich als Pflegekräfte über unsere eigene Arbeit sprechen. Die Anmeldung bitte per E-Mail an pflege@helsinki.at. Mehr Infos gibt's auf helsinki.at. Und es gibt ein Facebook-Event dazu. Ich wünsche euch eine gute Zeit, alles Liebe, ciao, ciao.
Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
You're listening to
Radio Helsinki.
Weil wenn du viel
Radio Helsinki
hörst, dann fängst du an, anders zu denken, verstehst du? Das bringt deinen Kopf schon ein bisschen durcheinander.
Radio Helsinki.
Bringing you the truth in the form of...